Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Mittwoch, dem 8. Januar. Schön, seid ihr dabei. In der heutigen Sendung beschäftigen uns folgende Themen. Politische Zäsur in Österreich. Alles sieht danach aus, als würde der Rechtsextremist Herbert Kickl der nächste Kanzler von Österreich werden. Wie konnte es so weit kommen und was würde eine Kanzlerschaft Kickls bedeuten?
Österreich wird deutlich Richtung Russland, Richtung Ungarn rücken. Man wird aus dem EU-Konsens ausscheren. Man wird sich deutlich Richtung Trump-USA positionieren.
Und vergessene Geschichte in Chile. Der Handel mit Chile-Salpeter erlebte um das 20. Jahrhundert herum einen Boom.
Diese drei Arbeiter, die man da sieht, die zählten zu dem Heer der unzähligen Wanderarbeiter, die in dieser extrem trockenen Wüste unter extrem harten Bedingungen diesen natürlichen Chile-Salpeter abgebaut haben.
Wir hören von der Geschichte des weißen Wüstengoldes und der ArbeiterInnen in der Atacama-Wüste. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Biu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung. Zuerst kommen wir nun zu der Nachrichtenübersicht des Tages. Die Reitschule bleibt für 2 Wochen geschlossen. Das hat die Mediengruppe des selbstverwalteten Kulturzentrums gestern bekannt gegeben. Grund für die temporäre Schließung sei die prekäre Lage auf dem Vorplatz. In den vergangenen Wochen sei die Gewalt um und in der Reitschule massiv eskaliert. Die Reitschule macht dafür mitunter die herrschende Asyl-, Drogen- und Sozialpolitik verantwortlich. Die ReitschülerInnen wollen die Schließung als Verschnaufpause nutzen, um Ressourcen und Energie zu bündeln. Die Reitschule öffnet ihr Tor am 22. Januar wieder. Wir werden im Rabe-Info von morgen genauer über die temporäre Schließung der Reitschule berichten. Die Stadt Bern prüft eine Anzeige gegen die SVP. Das berichtet gestern der Blick. Hintergrund ist eine Demonstration der Partei auf dem Bundesplatz. Im Dezember demonstrierte die SVP-Fraktion vor dem Bundeshaus mit Friedhofskerzen und Hellebarde gegen die EU-Verträge der Schweiz. Dies, obwohl Demonstrationen während der Session verboten sind. Wie die Sicherheitsdirektion der Stadt Bern nun gegenüber dem Blick angab, sind Abklärungen zu einer Anzeige gegen die Partei im Gange. Die Stadt Bern ist Eigentümerin des Bundesplatzes. Der Berner Gemeinderat hat die Überbauungsordnung Weiermannshaus West zur öffentlichen Auflage beschlossen. Das gab die Stadtregierung heute Morgen bekannt. Auf dem Areal im Entwicklungsschwerpunkt Außerholligen soll ein dichtes, urbanes und nutzungsdurchmischtes Stadtquartier mit hohem Wohnanteil entstehen. Vorgesehen sind ungefähr 1000 Wohnungen, mindestens ein Drittel davon preisgünstig, so der Gemeinderat. Die Planungsvorlage liegt vom 9. Januar bis zum 10. Februar öffentlich auf. Der Bahnverkehr zwischen Olten und Zürich ist seit heute Morgen unterbrochen, das berichtet SRF. Grund dafür ist eine Fahrleitungsstörung. Inzwischen hat die SBB einzelne Verbindungen wieder aufgenommen. Es fahren zudem Ersatzbusse. Die Einschränkungen dürften allerdings noch bis 14 Uhr andauern. Bis dahin ist mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Ins Ausland. Jean-Marie Le Pen, der Gründer der rechtsextremen Partei Front National, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das hat seine Familie gemäß France Info gestern bekannt gegeben. Der Rechtsextremist gründete den Front National in den 1960er Jahren und fiel unter anderem durch Holocaust-Verharmlosung auf. Jean-Marie Le Pens Tochter Marine Le Pen übernahm von 2011 bis 2022 die Leitung der Partei. 2015 schloss sie ihren Vater aus der Partei aus. Der Technikkonzern Meta will seine Faktencheck-Abteilung abschaffen. Das berichtet der britische Guardian. Wie der Meta-CEO Mark Zuckerberg bekannt gab, sollen die Faktenchecks durch sogenannte Community Notes ersetzt werden, also Anmerkungen, die durch die NutzerInnen selbst angebracht werden können. Nach der Rückkehr Donald Trumps wolle er mehr auf freie Meinungsäußerung setzen, verkündete Zuckerberg in einem Video. Außerdem will Meta gewisse Richtlinien abschaffen, die den Umgang mit Themen wie Migration oder Geschlecht regeln. Zu Meta gehören Plattformen wie Facebook, Instagram und Threads. Ein großflächiger Waldbrand zwingt im Stadtteil Pacific Palisades im Westen von Los Angeles Zehntausende Menschen zur Flucht. Wie der Fernsehsender CNN berichtet, hat die Stadt Los Angeles den Notstand ausgerufen. Einzelne Bereiche des Stadtteils Pacific Palisades wurden evakuiert. Derweil wütet im Los Angeles County ein weiterer Brand, der sich mittlerweile in seiner Fläche verdoppelt hat. Starker Wind erschwert derzeit die Löscharbeiten. Das war die Nachrichtenübersicht von Rabe Info mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Noah Biu. Und nun noch zu den Wetteraussichten. Bei zeitweisem Regen bleiben die Temperaturen in der Nacht auf morgen Donnerstag stabil bei um die 8 Grad. In den frühen Morgenstunden fallen die Temperaturen dann auf um die 5 Grad, den ganzen Donnerstag ist bei Höchstwerten von 10 Grad mit Regen zu rechnen. In der Nacht auf Freitag fallen die Temperaturen dann auf 1 Grad, den Tag durch wird es maximal 3 Grad. Im Verlauf des Freitags ist mit Regen oder Schnee zu rechnen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Österreich steht vor einer politischen Zäsur. Ende letzter Woche wurde bekannt, dass die Koalitionsverhandlungen zwischen der SPÖ, der ÖVP und den Neos gescheitert sind. Am Wochenende erklärte dann auch der ÖVP-Chef und amtierende Kanzler Karl Nehammer die Gespräche für beendet und kündete seinen Rücktritt an. Damit wird der Weg frei für die rechtsextreme FPÖ unter Herbert Kickl. Am Montag betraute der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen die FPÖ mit der Regierungsbildung. In der konservativen ÖVP setzten sich derweil jene Kräfte durch, die für eine Koalition mit der FPÖ sind. Damit sieht es danach aus, als würde FPÖ-Chef Herbert Kickl der nächste Kanzler von Österreich. Ich habe heute früh mit Natascha Strobel über diese Entwicklungen gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Expertin zu Rechtsextremismus. Ich habe sie als erstes gefragt, wie es denn so weit kommen konnte.
Da gibt's viele Stränge. Wenn man sich jetzt die Koalitionsverhandlungen ansieht, dann war es so, dass es gescheitert ist an der Frage, wie man das Budget saniert. Man muss sich vorstellen, dass Grüne und ÖVP, die die letzte Regierung gebildet haben, erst nach den Wahlen damit herausgerückt sind, dass es eigentlich ein ziemliches Budgetloch gibt in Österreich, 18 Milliarden Euro. Und dann kam die Frage auf, ja, was macht man jetzt? Um das zu bereinigen. Die Neos und die ÖVP wollten vor allem ausgabenseitig sparen. Also sie wollten Pensionen kürzen, sie wollten im Gesundheitsbereich 20% sparen. Diese Geschichten. Und die SPÖ, klassisch sozialdemokratisch, hat gesagt, naja, nein, es braucht auch neue Steuern oder es braucht auch irgendeine Form von Bankenabgabe, damit es nicht nur die Mehrheit schuldet.
Sie haben gesagt, es gibt mehrere Stränge. Was sind denn die anderen Stränge neben der Budgetfrage?
Ist die Frage, wieso ist die FPÖ eigentlich so groß, dass man nicht an ihr vorbei kann? Der Aufstieg der FPÖ nach Ibiza, wo man sich ja vorstellen muss, dass die komplett am Boden war, das ist eigentlich der Strang, der wichtiger ist. Ich sage immer, die Stärke der FPÖ ist die Schwäche der anderen Parteien. Die FPÖ spricht offensichtlich etwas in Menschen an, was die anderen Parteien nicht ansprechen. Und wenn man der FPÖ wirklich beikommen möchte, dann beschäftigt man sich damit, wie bekommt man die Menschen, die noch empfänglich sind, die vielleicht gerade erst FPÖ wählen oder die gerade noch nicht FPÖ wählen, wie bekommt man die eigentlich wieder in ein demokratisches Spektrum zurück?
Sie haben vorhin gesagt, die Koalitionsgespräche, die sind gescheitert an der Budgetfrage. Als erstes sind die Neos ausgestiegen, weil sie sich eben nicht einig wurden in dieser Frage um das Staatsbudget. Weshalb war diese Frage am Ende wichtiger als die Aufgabe und der Wille, eine rechtsextreme Regierung zu verhindern?
Da muss man tatsächlich jetzt die Parteien fragen, die nicht weiter verhandeln wollten. Das sind die Neos und das sind die ÖVP. Die haben sich dann so daran gestoßen, dass in der SPÖ auch Gewerkschafter sitzen, die das anders sehen als sie, vor allem was auch was Pensionen angeht. Aber aufgestanden sind diese beiden Parteien. Es ist schon klar, diese beiden Parteien repräsentieren nicht die Arbeitnehmerinnen, sondern die repräsentieren das Kapital. Die Neos sind dazu noch eine recht unerfahrene Partei. Ich nehme an, was da dazugekommen ist, dass sie mit dieser ganzen Situation auch ein bisschen überfordert waren. Bei der ÖVP muss man sagen, dass es verschiedene, es ist eine große Partei, dass es da verschiedene Gruppen gibt und dass sich schlussendlich der Wirtschaftsflügel einfach durchgesetzt hat. Eigentlich wirklich gegen das Wohl der eigenen Partei, weil was jetzt mit der ÖVP passiert, ist eine Demütigung, die ich in der Form noch nie gesehen habe, politisch. Und es hätte sich die ÖVP auch selbst ersparen können, muss man sagen.
Bleiben wir doch gleich bei der ÖVP. Nach der Wahl war deren Haltung ja eigentlich klar, eine Regierung unter Führung der FPÖ muss unbedingt verhindert werden. Was sagt es über diese Partei nun aus, dass in dieser Frage offenbar ein Gesinnungswandel stattgefunden hat?
Ich glaube ja nicht, weil das ein Gesinnungswandel stattgefunden hat, sondern dass sich die durchgesetzt haben, denen es nicht mehr um die Partei geht, sondern die bereit waren, alles zu verkaufen, alles zu verscherbeln, um an der Macht zu sein, um die Leute im Hintergrund, die Kapitalfraktionen zu bedienen, die gesagt haben, eine Bankenabgabe ist das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Energieunternehmen, die Übergewinne abzuschöpfen, die sie ja jetzt durch diese ganzen hohen Energiepreise hatten, ist das Schlimmste, was wir uns vorstellen könnten. Das Schlimmste, was wir uns vorstellen könnten, ist nicht, dass Rechtsextreme an der Macht sind.
Ja, blicken wir doch gleich ein bisschen in die Zukunft und fragen uns, was ist denn zu erwarten, wenn Herbert Kickl nun tatsächlich Kanzler wird?
Fangen wir vielleicht außenpolitisch an. Österreich wird deutlich Richtung Russland, Richtung Ungarn rücken. Also Österreich liefert natürlich keine Waffen an die Ukraine. Es ist ein neutrales Land, aber es gibt zivile Hilfsleistungen. Die werden wahrscheinlich eingestellt. Man wird es im EU-Konsens ausscheren. Man wird sich deutlich Richtung Trump-USA positionieren. Innenpolitisch wird es vor allem Angriffe auf alle Rechte, die irgendwas mit Migrantinnen zu tun haben. Das heißt, man wird versuchen, in den Sozialstaat massiv einzugreifen, mit dem Vorwand, das macht man jetzt, damit die Ausländer nicht so viel Geld bekommen. Das wird in Richtung Sozialhilfe gehen, das wird in Richtung Arbeitslosengeld gehen, das wird in Richtung Krankenversicherung gehen. Im Bildungsbereich dasselbe. Wir werden das pädagogisch komplett sinnlose und schädliche Modell haben, wo Kinder, die nicht Deutsch sprechen, separiert werden von denen, die Deutsch sprechen. Man wird versuchen, auch das zu beschränken, welche Kinder wohin in die Schule kommen. Unterstützungen für sozial schwache Familien. Wir werden Angriffe auf die Justiz, sehen. Das hat ja die ÖVP unter Sebastian Kurz schon versucht. Wir werden Angriffe auf die Gewerkschaften sehen. Also, würde mich nicht wundern, wenn der Versuch unternommen wird, die wirklich gesetzlich verankerte und so wichtige Arbeiterkammer, also die Selbstorganisation der Arbeitnehmerinnen, eine sehr starke Institution, die ersatzlos zu streichen oder finanziell auszuhungern. Man darf nicht vergessen, die haben dann auch die Polizei komplett ohne Kontrolle. Herbert Kickl hat im Wahlkampf davon gesprochen, dass er Fahndungslisten hat, dass er Listen hat, wo 2000 Namen oben stehen. Von Linken, von Aktivistinnen, von Künstlerinnen, von Kritikerinnen. Also, man kann sich dann vorstellen, was das heißt. Es wird sehr viel Macht in die Exekutive wandern. Es wird versucht werden, das Parlament und die Justiz da wirklich zu umgehen. Also im Prinzip muss man nur nach Ungarn schauen, um zu erahnen, was da kommt.
Also außenpolitisch eine Orientierung an Putin und Trump, innenpolitisch soziale Kälte und Repression. Sie haben vorhin noch davon gesprochen, dass das jetzt eine ziemliche Demütigung auch ist für die ÖVP. An einer Pressekonferenz gestern hat Herbert Kickl ja auch mit Neuwahlen gedroht, falls die ÖVP seinen Kriterien für eine Koalition nicht folgt. Was wäre in diesem Fall, im Fall von Neuwahlen, zu erwarten?
Neuwahlen würde vor allem einmal bedeuten, dass die FPÖ dazugewinnt. Man muss ja auch sagen, die sind nicht nur in den Umfragen gerade komplett hoch, sondern die haben auch mehr Geld als alle anderen. Das ist auch ein Grund, warum die ÖVP sich das jetzt antut und nicht auf Neuwahlen schielt, zumal die ÖVP auch noch damit rechnen müsste, dass Sebastian Kurz mit einer eigenen Liste antritt. Das wäre dann der endgültige Super-GAU für die ÖVP. Und das will man nicht. Verstehe ich quasi aus dieser Sicht. Demokratiepolitisch ist es natürlich ein kompletter Wahnsinn, einen Anti-Kickl-Wahlkampf zu machen und dann umzuschwenken und nicht vorher nochmal die Wählerinnen entscheiden zu lassen, ob das auch wirklich das ist, was sie wollen.
Natascha Strobel haben wir gehört. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Expertin zu Rechtsextremismus.
Rabe Info.
Von der Atacama-Wüste nach Hamburg. Der Handel mit Chile, Salpeter, erlebte um das 20. Jahrhundert herum einen Boom. Das Kaliumnitrat war einst wichtiges Düngemittel und es erlangte Bekanntheit durch seinen Einsatz in der Sprengstoff- und Schießpulverherstellung. Doch ihren Erfolg verdanken die Salpeterbarone den Salpeter-ArbeiterInnen in der Atacama-Wüste. Mehr über die Geschichte der Salpeter-ArbeiterInnen im Beitrag des Nachrichtenpools Lateinamerika.
Ja, es geht hier weiter mit dem Hafen-Special aus Hamburg und Spuren von Lateinamerika im Hamburger Hafen. Ich bin jetzt hier in einem sehr beeindruckenden Jugendstilgebäude. Hier stehen aber auch sehr interessante Boote und Flosse im Floh herum. Ich habe jemanden gefunden, der mir was dazu sagen kann. Wer sind Sie und wo sind wir hier?
Also ich bin Christine Chavez. Wir sind hier im Mark, im Museum am Roten Baum und ich arbeite hier als Kuratorin für die Sammlungen aus den Amerikas. Wir sind gerade durch die große Bootshalle oder den Gewölbesaal, wie wir das auch nennen, gegangen, wo Boote aus Ozeanien ausgestellt sind. Aber jetzt direkt in diesem Moment befinden wir uns in einer unserer neuen Sonderausstellungen, Weißes Wüstengold, Chile, Salpeter und Hamburg. Und ich habe diese Ausstellung kuratiert und ja, da sind wir jetzt.
Gleich am Eingang der Schau begegnet uns auf einer großformatigen Collage das Chile-Haus wieder. Überblendet wird die ikonische Fotografie von der Aufnahme dreier Männer mit freien Oberkörpern und Werkzeugen. Sie stehen in einer Art Grube und scheinen die Besuchenden unvermittelt anzuschauen.
Die drei Arbeiter, das sind Salpeterarbeiter, die in der Atacama-Wüste in Chile Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts Boom von Chile Salpeter ermöglicht haben. Chile Salpeter war wichtig als Düngemittel und als Mittel zur Sprengstoffherstellung und Schießpulverherstellung. Und diese drei Arbeiter, die man da sieht, die zählten zu dem Heer der unzähligen Wanderarbeiter, die in dieser extrem trockenen Wüste und unter extrem harten Bedingungen diesen natürlichen Chile-Salpeter abgebaut haben und damit den Reichtum von den sogenannten Salpeter-Baronen wie Henry Barents Lohmann oder Hermann Konrad Foelsch, beides Hamburger Unternehmer, ermöglicht haben.
Die Atacama-Wüste ist eine karge Landschaft, halb so groß wie Deutschland und damals wie heute sehr dünn besiedelt. Die chilenische Regierung lädt damals aktiv ausländische Investoren ein, in der Gegend Bodenschätze abzubauen.
Und es kam zu quasi, ja, kolonial geprägten Strukturen, auch wenn Chile sozusagen zu dem Zeitpunkt ein souveräner Staat war. Und für uns war wichtig, eine kritische Perspektive auf dieses Thema zuzulassen, wobei wir sagen müssen, dass alle NachfahrInnen, die uns Material zur Verfügung gestellt haben, demgegenüber sehr aufgeschlossen waren. Also sonst hätten wir das auch nicht so bewerkstelligen können.
Die Familiengeschichten der Salpeter-Barone spielen in der Ausstellung keine zentrale Rolle. Auch der Frage, wie stark das Salpeter die europäische und globale Geschichte beeinflusste, wird nicht nachgegangen. Hätte Napoleon III. Ohne das weiße Gold aus Chile die Pariser Kommune überhaupt zusammenschießen können? Oder das Deutsche Kaiserreich die Aufstände im heutigen Namibia? Hätte die weltweite Agrarwirtschaft ohne die Millionen Tonnen Salpeterdünger einen anderen Lauf genommen? Und was war Hamburgs Rolle bei all dem? Hier bremst Kuratorin Chavez bewusst die Erwartungen.
Da ist auch sicherlich noch mehr Forschungsarbeit nötig, wie dann die weiteren Wege sozusagen waren des Salpeters nach ganz Europa. Aber Hamburg war da auf jeden Fall ein zentraler Knotenpunkt. Und man sieht auch in den Korrespondenzen und in den Materialien, die Sloman und Fölsch hinterlassen haben. Chile Salpeter war wirklich ein globales Produkt. Also das sieht man auch an Werbeplakaten aus den 20er Jahren. Da haben wir auch welche in der Ausstellung. Das ist wirklich ein Produkt gewesen, das in der ganzen Welt vermarktet worden ist. Jetzt nicht nur über Hamburg aus, aber eben auch.
Auch wenn in der Ausstellung viele Formate vereint werden, mit dokumentarischem Unterbau liefern die Fotos der Produktionsstätten. Fabrikhallen, Wellblechbaracken, Eisenbahnstrecken, Staudämme, Sprengungen, Schlackebecken. Dazwischen die Arbeitenden. Mal festgehalten in Momentaufnahmen, mal in inszenierten Bildkompositionen und Porträts. Wie kamen diese Fotos zustande? Wer gab sie in Auftrag und was sollte gezeigt werden?
Ja, diese Fotografien, mit denen wir hier arbeiten, das sind natürlich keine Bilder, die von den Arbeitern und Arbeiterinnen stammen, sondern das sind in der Regel vom Unternehmen beauftragte Fotografien oder Privatfotografien von leitenden hohen Angestellten, von Werksdirektoren beispielsweise. Und die dokumentieren natürlich ganz bestimmte Dinge und andere lassen sie weg. Man findet sehr viele Fotografien von Maschinen, die natürlich auch die kapitalistische Modernität und Produktivität dokumentieren sollten. Was man nicht findet oder kaum findet, sind beispielsweise Fotos der Unterbringung der Leute.
Eingefärbte Bildausschnitte lenken den Blick zudem auf sichtbare Probleme. Kinderarbeit, die Inszenierung männlicher Muskelkraft, den Fetisch der Maschinenparks. Videos ausgewählter DokumentarfilmerInnen und KünstlerInnen intensivieren die kritische Auseinandersetzung noch weiter. Der sterbende Mann mit der Staublunge im Hospital, für wie viele ähnliche Schicksale steht er? Oder die feministische Kritik am Ressourcenraub, vorgetragen im Reggaeton-Stil. Die chilenische Erde wird gefickt, damals wie heute. So ist es nur konsequent, dass die Ausstellung mit einer ganz aktuellen Problematik schließt, bei der erneut Chile ein zentraler Schauplatz ist.
Das heutige neue weiße Gold in der Atacama-Wüste ist sozusagen Lithium. Und Lithium ist etwas, mit dem wir alle tagtäglich zu tun haben. Lithium ist ein ganz wichtiges Element für die Akkus, also für Batterien, Lithium-Ionen-Batterien. Und im sogenannten Dreieck zwischen Argentinien, Bolivien und Chile finden sich mit die größten Lithiumvorkommen der Welt. Einerseits verspricht das natürlich wiederum Arbeitsplätze und auch Wohlstand für Chile. Auf der anderen Seite ist es aber mit massiven Umwelteingriffen verbunden und hat auch sehr starke Auswirkungen, weil man für den Abbau von Lithium, ähnlich wie auch für Salpeter im Übrigen, enorme Mengen an Wasser braucht. Und das in einer Region, die, wie gesagt, zu den trockensten der Erde zählt.
Musik. Und Hamburgs Rolle bei diesem neuen Rohstoffzyklus? Darüber ist in der Ausstellung leider nichts zu hören. Fest steht, in der Lithium-Lieferkette von morgen ist Hamburg als Drehscheibe für deutsche Batteriewerke auf jeden Fall vorgesehen. Liegt da nicht der Schluss oder zumindest die Gefahr nahe, dass sich Geschichte wiederholt? Kuratorin Chavez gibt sich zuversichtlich.
Es ist natürlich einfach, auf die Vergangenheit zu gucken und ein Urteil zu fällen. Aber wenn wir sehen, wie wir heute mit Ressourcen umgehen, wie wir alle davon auch abhängig sind und wie weit auch der Einzelne, aber auch der globale Norden bereit ist, da Veränderungen herbeizuführen, dann sehen wir, dass das alles sehr schwierige Fragen sind. Und das wollen wir zumindest anreißen in der Ausstellung und dazu anregen, darüber nachzudenken und damit rauszugehen sozusagen.
Ein Beitrag des Nachrichtenpools Lateinamerika.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Mittwoch, 8. Januar. Podcasts aller Infosendungen gibt's auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Für euch am Mikrofon ist der Noah Piuxi. Macht's gut, hey schön und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.